Und insbesondere, weil, wie schon gesagt, das ein ganz wichtiger Baustein für dieses Semester ist, will ich nochmal die wesentlichen Dinge vom letzten Mal in 5 Minuten wiederholen. Also wir haben ein Objekt hergeleitet, nämlich die Übergangsamplitude. Und in einer abstrakten Bracket-Schreibweise ist es x2t2, x1t1. Und das bedeutet, ihr präpariert einen Zustand, einen Ortseigenzustand bei x1 zum Zeitpunkt t1 und seht euch den Überlapp zu einer späteren Zeit t2 an mit einem Ortseigenzustand bei x2. Und wenn er dieses Quadrat bildet, dann ist es halt gerade die Wahrscheinlichkeit, ein Teilchen, das bei t1, bei x1 gestartet ist, später dann bei x2 zu finden. Gut, und dieses Ding, also das ist noch nichts Tiefsinniges, das kennt ihr aus der Quantenmechanik, könnt ihr schreiben, mit Hilfe von so einem Zeitentwicklungsoperator. Und jetzt folgen etwa 60 Minuten der Herleitung, die wir das letzte Mal getan haben. Und der relevante Ausdruck, der sehr wichtig ist in dem Semester, ist das sogenannte Pfadintegral. Ein Integral groß dy, e hoch i s von y, wobei s die klassische Wirkung ist, die ihr aus der Mechanik kennt. Und das eigentlich Schwierige oder Neue ist dieses Konstrukt hier. Das hat einen lästigen Vorfaktor, der ist nicht so interessant, deswegen will ich ihn in der Wiederholung nicht hinschreiben, aber es ist proportional zu einem Produkt von j gleich 1 bis, ich glaube, wir hatten n minus 1 das letzte Mal, dyj. Also das ist ein sehr, sehr hochdimensionales Integral, wobei die yj zur Erinnerung gerade sozusagen die Orte dieses Teilchens zu den ganzen Zwischenzeiten sind. Ich werde gleich noch ein Bild hinmalen. Und wenn man sorgfältig ist, schreibt man auch noch gewisse Randbedingungen hin, nämlich zum Zeitpunkt t1 soll der Pfad bei x1 starten und bei t2 bei x2 enden. Und dann habt ihr Bilder, die ihr in einer ähnlichen Form wahrscheinlich auch in vielen Büchern findet. Also von t1 nach t2 tragt man eine Zeitachse auf, hier eine räumliche Achse y, dann haben wir irgendwie unsere ausgezeichneten Start- und Endpunkte von dieser Übergangsamplitude. Das ist dann x1, das ist x2. Und was jetzt halt dieses Pfadintegral bedeutet, ist, dass über alle denkbaren Funktionen oder Bahnkurven summiert, die diese Punkte da verbinden. Und dass man das halt mathematisch irgendwie vernünftig definiert, muss man das halt diskretisieren oder haben wir das diskretisiert und am Ende dann den Limes n gegen unendlich genommen. Und das hier ist halt sozusagen eure y1-Achse, y2, y3 und so weiter. Also vielleicht sollte ich hier noch Limes n gegen unendlich hinschreiben. Und was der Vorteil ist von diesem Pfadintegral, man ist halt jeglichen Operator losgeworden. Also wenn er irgendwie den kanonischen Formalismus tut, wie in der Quantenmechanik, dann habt ihr Operatoren und Operatoren sind immer schwierig, weil sie halt auf gewisse Wellenfunktionen einfach wirken, nämlich auf die zugehörigen Eigenfunktionen, aber auf alle anderen richten sie irgendwas Schwieriges an. Und hier sind alles nur ordinäre Funktionen oder Zahlen. Der Kaufpreis oder was ist natürlich, dass man halt ein unendlich dimensionales Integral hat. Und das ist in der Regel genauso schwierig. Ich meine, nichtsdestotrotz, wir würden es nicht machen, wenn es nicht gewisse Vorteile hat. Also wenn er komplizierte Rechnungen ausführt in der Störungstheorie, wie ihr es letztes Semester bei meinen Philipsen schon getan habt, da kann man das relativ leicht oder übersichtlicher strukturieren. Und auch wenn er abseits der Störungstheorie die volle Theorie ausrechnen wollt mit Hilfe von einem Computer, dann werden wir Ende des Semesters sehen, dass ihr diesen Ausdruck problemlos im Prinzip auf den Computer packen könnt, aber eure kanonischen Sachen, die ihr im letzten Semester getan habt, da habt ihr gewisse Schwierigkeiten. Gut, auch noch eine Bemerkung. Ich meine, das ist jetzt ein sehr spezielles Objekt, diese Übergangsamplitude, aber man ist nicht darauf limitiert. Also relativ bald, heute oder nächste Stunde, werde ich zeigen, wie man diese Übergangsamplitude einfach in allgemeinere Ausdrücke umformen kann. Also man kann in Anführungszeichen beliebige oder zumindest sehr vielfältige Observablen mit solchen Pfadintegralen schreiben. Gut, also das war der wesentliche Punkt vom letzten Mal. Jetzt hat man mit dem nächsten Kapitel bereits begonnen und das ist wahrscheinlich das, was heute die meiste Zeit kosten wird. Ich will einmal, nicht weil es besonders wichtig ist, der harmonische Oszillator, aber weil es einfach ein Beispiel ist, möchte ich analytisch dieses Pfadintegral ausrechnen. Also in der Regel kann man es nur für einfache Systeme analytisch tun, aber ihr sollt einmal das Gefühl haben, ihr habt kapiert, wie ihr so ein Ding berechnen könnt. Also Beispiel Übergangsamplitude harmonischer Oszillator. Und was wir das letzte Mal bereits hingeschrieben hatten, war die Wirkung vom harmonischen Oszillator. Also, ich hatte damals x verwendet, Integral t1 bis t2 dt m halbe x Punkt Quadrat minus m Omega Quadrat halbe x Quadrat. Und das Letzte, was wir dann getan hatten, nicht weil das Ergebnis irgendwie neu oder unbekannt wäre, aber einfach um euch nochmal ein bisschen diese Funktionaldifferenziation zu zeigen, da habe ich sehr ausführlich die Bewegungsgleichung vom harmonischen Oszillator hergeleitet, indem ich also die Wirkung als Funktional nach der Funktion x an der Stelle t abgeleitet habe. Und naja, das kann man mehr oder weniger aufwendig tun. Auf jeden Fall diesen Zwischenschritt, den solltet ihr kapiert haben oder wenn ihr da Schwierigkeiten habt, nochmal wiederholen. Denn solche Funktionalableitungen kommen im Folgenden häufig. Und naja, ist nicht erstaunlich, was man findet. Also halt die Bewegungsgleichung, die ihr alle kennt. Also x Punkt Punkt von t plus Omega Quadrat x von t. Das muss 0 sein. Also gerade wenn euch das noch ein bisschen suspekt war, in der ersten Übung, die nicht heute Nachmittag, sondern heute in einer Woche am Nachmittag stattfindet, da werden wir zwei Dinge wiederholen aus der Mathematik. Also einmal diese Funktionaldifferenziation, weil es wichtig ist. Und das Zweite, was auch häufiger vorkommt und wo ich den Verdacht habe, dass vielleicht gewisse Schwierigkeiten da sind, das ist der Residuensatz. Gut, also soweit sind wir gekommen. Das heißt, jetzt geht es eigentlich los. Was wir also jetzt tun wollen, ist dieses Pfadintegral ausrechnen. Und im ersten Schritt möchte ich die Abhängigkeit dieses Pfadintegrals von diesen Anfangsbedingungen irgendwie wegbringen oder loslösen. Denn die machen uns das Leben zusätzlich schwer. Und naja, zu dem Zweck, also wollen wir einfach mal eine klassische Lösung betrachten. Also sei x klassisch von t Lösung der Bewegungsgleichung, die wir jetzt da hergeleitet haben, und zwar mit speziellen Randbedingungen, nämlich dass x klassisch von t1 gerade des x1 ist und x klassisch von t2 gerade des x2. Also angenommen, das haben wir, und das ist ja auch nicht schwer, sich das zu besorgen, dann naja, kann jeder beliebige Pfad, und damit meine ich jetzt Pfade, über die integriert wird, also die nicht notwendigerweise klassische Lösungen sind, also jeder beliebige Pfad, der ebenfalls die Randbedingungen erfüllt. Geschrieben werden als x von t ist gerade dieses klassische t, was die Randbedingungen erfüllt, plus ein beliebiges y von t, wobei das y von t auch wieder gewisse Randbedingungen hat, aber die sind dieses Mal sehr einfach, nämlich y von t1 ist 0 und y von t2 ist 0. Also ist nichts weiter als eine Definition, wo ich jetzt halt einen beliebigen Pfad auseinandernehme in diese zwei Anteile hier. Warum ich das tue, werden wir jetzt gleich sehen. Gut, um jetzt irgendwie diesen Anteil da geschickt auszuwerten, insbesondere um halt diese speziellen Randbedingungen loszuwerden, möchte jetzt diese Wirkung S von x mal Taylor entwickeln und zwar Taylor entwickeln nach dieser Funktion x von t, also nach dem Pfad. Und das ist im Prinzip nichts anderes als eine mehrdimensionale Taylor-Entwicklung, wie ihr es kennt. Nur ihr müsst einen Abstraktionsschritt machen, halt von endlich vielen Variablen auf unendlich viele Variablen gehen, nämlich sozusagen die Funktionswerte an jedem beliebigen kontinuierlichen Zeitpunkt. Also vielleicht schreibe ich gerade mal die Form an und ich glaube, dann ist relativ ersichtlich, was passiert. Also die nullte Ordnung dieser Entwicklung ist das Funktional am Entwicklungspunkt und da wollen wir diese klassische Lösung nehmen, die wir uns da oben zumindest in Worten definiert haben. Dann die erste Ordnung von der Taylor-Entwicklung, das ist in mehr Dimensionen die Summe über alle Ableitungen. Und naja, eine Ableitung von S, wenn S ein Funktional ist, sieht so aus. Und was wir halt einsetzen müssen, ist dann am Ende wieder der Entwicklungspunkt, also x durch x klassisch ersetzen. Und jetzt, wie gesagt, müssen wir halt über alle Variablen, die dieses Funktional hat, summieren. Und die verschiedenen Variablen sind halt, wie gesagt, die Funktionswerte der Funktion x bei t. Naja, und nachdem es unendlich viele sind, müssen wir hier halt ein Integral bilden. Gut, und dann, ich hoffe, ich bringe das da jetzt noch hin. Die zweite Ableitung, die kommt, wie ihr wisst, mit einem Faktor 1,5. Dann müsst ihr über alle Paare von Variablen summieren. Das sind in dem Fall dann zwei Integrationen. Dt von t1 bis t2 und dt' von t1 bis t2. Dann die doppelte Ableitung, Delta Quadrat s von x nach Delta x von t und nach Delta x von t' und auch hier wieder den Entwicklungspunkt einsetzen und was noch in die gleiche Zeile gehört, multipliziert. Ach, Entschuldigung, hier habe ich es auch schon vergessen. Ich muss natürlich noch multiplizieren und zwar mit der Differenz zwischen der eigentlichen Funktion und dem Entwicklungspunkt. Und das ist laut dieser Definition hier, also schreibt man es vielleicht aus, x minus x klassisch. Und das ist gerade unser y von t. Und hier muss ich das Gleiche machen, also y von t mal y von t' hinschreiben. Gut, und das kann ich natürlich beliebig bis ins Unendliche fortsetzen. Also auch wenn ihr es noch nicht gesehen habt, die Struktur, die sollte euch bekannt vorkommen. Ihr müsst eigentlich nur Summen durch Integrale ersetzen und habt genau das, was bei einer mehrdimensionalen Taylor-Entwicklung zu tun ist. Gut, bevor wir fortfahren mit dieser Rechnung, ein Term fällt sofort weg, nämlich dieser hier, der ist 0. Und das seht ihr anhand der obersten Zeile, nämlich das ist gerade die Definition der Bewegungsgleichung. Und wenn wir halt die Taylor-Entwicklung am klassischen Punkt ausführen, dann setzen wir halt in die Bewegungsgleichung unsere klassische Lösung ein und per Definition muss das 0 sein. Also das heißt, dieses Glied fällt uns komplett raus. Gut, und um jetzt die zweite und auch die dritte und vierte Ableitung, die ich nicht mehr hingeschrieben habe, zu berechnen, da müssen wir oder sollte man im Prinzip ein paar Nebenrechnungen tun, wobei ich da jetzt nur die Ergebnisse angeben will. Also wenn er dieses x doppelt ableitet, wie man es für die zweite Ordnung braucht, nach x von t und x von t Strich. Im Prinzip können wir das da oben bereits verwenden, wo wir das Ganze einmal getan haben und jetzt müssen wir es halt noch ein zweites Mal machen. Und genau diese Tricks, die ihr euch das letzte Mal vorgeführt habt, also ihr müsst halt irgendwie einerseits eure Funktionalableitungen auf die x wirken lassen und unter Umständen, wenn ihr am Ende dann Ableitungen drin habt oder Ableitungen auf Delta-Funktionen oder so, nochmal partiell integrieren. Wenn er das tut, was er rauskriegt, ist Delta t minus t Strich minus m d Quadrat dt Quadrat minus m Omega Quadrat. Also ich glaube, der hintere Teil, der ist nicht übermäßig schwierig zu sehen. Wenn ich zweimal nach x, grob gesprochen, ableite, dann kommt halt der Zweier runter, der eliminiert den Zweier und stehen bleiben wird, gerade minus m Omega Quadrat. Vorne ist es halt ein bisschen schwieriger. Also die Tatsache, dass die zweite Ableitung hier resultiert und nicht irgendwie ein Quadrat der ersten, das kommt halt aus diesen partiellen Integrationen. Also da würde ich euch bitten, das selber mal auszuführen. Und wie gesagt, auch nächsten Freitag wird in der Übung da ein bisschen was zu tun. Oder wenn er Schwierigkeiten hat, dann kommt bei mir im Büro vorbei, dann können wir darüber reden. Gut, und naja, höhere Ableitungen, also die Endeableitung für n größer 2 von dieser Wirkung hier, also x von t, Delta x von t Strich, Delta x von und so weiter. Das ist, glaube ich, auch fast zu erraten, was da rauskommen wird, nämlich 0. Und der Grund ist halt, dass die x beim harmonischen Oszillator nur quadratisch auftreten. Also sobald ich zweimal abgeleitet habe, habe ich kein x mehr stehen, was man hier offensichtlich sieht. Und wenn ich halt dann nach x ableite, dann ist es verständlicherweise 0, weil die Variable nicht mehr auftritt. Also deswegen, die Punkte, die ich da oben formal gemacht habe, deswegen habe ich es auch nicht ausgeschrieben, die existieren eben auch nicht, weil die höheren Ableitungen, also höher als zweite, die sind ebenfalls 0. Das heißt, wir haben halt hier nur die nullte Ordnung und die zweite Ordnung stehen. Gut, und naja, jetzt können wir sozusagen unsere Rechnung für dieses S von x fortsetzen. Und also der Entwicklungspunkt, die nullte Ordnung, die schreiben wir einfach hin. Und jetzt setzen wir dieses Ergebnis, was wir für die zweite Ordnung oder zweite Ableitung hergeleitet haben, einfach ein. Das ist also plus 1/2 Integral t1 bis t2 dt Integral dt Strich von t1 bis t2. Jetzt dieses Ding da eingesetzt, t minus t Strich. Minus m d Quadrat nach dt Quadrat minus m Omega Quadrat y von t Strich. Gut, und was uns hier halt sehr hilft, ist die Delta-Funktion, also die ist einfach auszuintegrieren und damit haben wir vorerst mal ein Ergebnis, mit dem wir arbeiten können. Also wieder die nullte Ordnung plus Integral T1 bis T2 dt, also das T', das wird auch durch ein T ersetzt. Und dann haben wir M halbe Y-Punkt zum Quadrat von T minus M Omega-Quadrat halbe Y-Quadrat von T. Gut, und meine, was wir jetzt sozusagen erreicht haben, ist halt durch diese Umdefinition, dass wir den Pfad schreiben als einen klassischen Pfad mit Randbedingungen plus einen beliebigen Pfad Y, der triviale Randbedingungen hat, in dem Sinn, dass bei T1 und T2 Y 0 ist. Jetzt haben wir diese Wirkung halt exakt aufsplitten können in einen klassischen Anteil, den wir jetzt exakt und analytisch ausrechnen können, und halt wiederum die Wirkung, die wir vorher schon hatten, aber halt nicht in x, sondern in y. Und y, wie gesagt, fängt halt bei 0 an und endet bei 0. Und das macht uns das Leben deutlich leichter. Wobei das natürlich nur ein Trick ist, der für einen harmonischen Oszillator funktioniert, wo ich quadratische Felder habe. Also wenn ich höhere Potenzen habe, dann endet diese Taylor-Entwicklung nicht und dann wird es sicherlich weniger schön oder weniger einfach. Gut, um das eventuell noch ein bisschen deutlicher zu sehen, gehen wir gleich nochmal zurück auf die Übergangsamplitude. Also wenn wir da jetzt diese Entwicklung einsetzen, dann finden wir x2, t2, x1, t1, also das Objekt, was uns interessiert, das schreibe es nochmal ab. Also war ursprünglich ein Integral über dx, e hoch i, s von x mit diesen ja, etwas komplizierten Randbedingungen. X von t1 ist x1, x von t2 ist x2. Gut, und wenn wir jetzt dieses Ergebnis für s da einsetzen, dann splittet es halt auf in ein Produkt zweier e-Funktionen mit diesen jeweiligen Exponenten. Aber dieses x klassisch, das ist sozusagen nichts, worüber integriert wird. Das ist halt eine feste Größe, die unabhängig von diesem dx ist. Und naja, was man dann halt hat am Ende, ist e hoch i mal s von x klassisch. Und jetzt ein Pfadintegral über y und hier wie e hoch i s von y mit den Randbedingungen y von t1 ist 0 und y von t2 ist 0. Also dieses Auseinanderziehen und hier keine Abhängigkeit von x1 und x2 zu haben, das war das Ziel, was ich in den letzten 10 Minuten getan habe. Vielleicht habe ich eine kleine Unsauberkeit noch begangen. Ich weiß nicht, ob es euch auffiel. Ich meine, wenn man von dx nach dy wechselt, dann müsste man, dann ist es eine Variablentransformation, wie ihr es kennt, und dann tritt halt ein Jacobi auf. Aber dieser Jacobi ist sehr einfach. Sieht jemand warum? Genau, das ist, also wenn er hier drauf guckt, das x ist gleich das y plus eine additive Konstante, und das wisst ihr auch von eindimensionalen Integralen. Wenn ihr halt diese in Anführungszeichen einfachste Variablen-Transformation macht, dann ist euer Jacobi eine 1, und das haben wir hier auch. Und deswegen ist es so einfach, dass groß dx nach groß dy wird. Gut. Also jetzt wollen wir diese beiden Objekte da separat ausrechnen. Fangen wir mit dem ersten Anteil an. Also das ist eine Fragestellung an die klassische Physik. Das hat eigentlich wenig mit Quantenmechanik zu tun. Also Vorfaktor e hoch i s von x klassisch. Und den zu berechnen, brauchen wir halt erstmal die klassische Lösung. Die klassische Lösung allgemein, das ist, glaube ich, klar, was das ist von harmonischen Oszillator. Das ist a mal Sinus Omega t plus b mal Cosinus Omega t. Jetzt müssen wir das a und das b halt so anpassen, dass gerade diese Bedingungen hier erfüllt sind, also dass es bei x1 losläuft und bei x2 endet. Also kann man einfach Gleichungen niederschreiben. Also a mal Sinus Omega t1 plus b mal Cosinus Omega t2, t1 ist x1 und eine analoge Gleichung mit dem Index 2. Gut, und dieses System von zwei Gleichungen und zwei unbekannten A und B, das muss man jetzt halt auflösen. Und naja, bei zwei Gleichungen und zwei Unbekannten, da addiert man die halt in geeigneter Art und Weise. Also man bildet x1 Sinus Omega t2 minus x2 Sinus Omega t1. Also mit anderen Worten, die erste Gleichung mit Sinus Omega t2 multipliziert und die zweite Gleichung mit Sinus Omega T1 multipliziert und noch ein extra Minuszeichen, dann wird halt eins dieser A's und B's gerade rausfallen. Also in dem Fall fällt uns das A raus und es bleibt übrig ein Cosinus Omega T1 Sinus Omega T2 minus Cosinus Omega T2 Sinus Omega T1. Und das sieht zwar ein bisschen länglich aus, aber wenn ihr irgendwie eure Formelsammlung konsultiert, ist das nichts anderes als ein Additionstheorem. Also das kann man abkürzen schreiben als plus Sinus Omega T2 minus T1. Gut, und völlig analog, wenn ich das Ganze mit dem Cosinus multipliziere, dann fällt uns das B weg und das A bleibt übrig. Dann habt ihr auch wieder eine längliche Kombination. Und für Mögen im Additionstheorem ist es gerade minus Sinus Omega T2 minus T1. Gut, und damit habt ihr im Prinzip A und B bestimmt. Also was man halt noch tun muss, ist jetzt durch den Sinus dividieren. Und das gibt uns dieses klassische X mit den geeigneten Randbedingungen, das wir vorhin bereits verwendet haben. Also dieser Sinus, den wir da erwirtschaftet haben, durch den wir durchdividiert. 1 durch Sinus Omega T2 minus T1 und jetzt minus x1 Cosinus Omega T2 minus x2 Cosinus Omega T1 Sinus Omega T plus x1 Sinus Omega T2 minus x2 Sinus Omega T1 Cosinus Omega T. Gut, also die Rechnung ist länglich und ich habe es jetzt sehr schnell getan, aber ich glaube, sie ist nicht sehr tiefsinnig. Ich wollte einfach nicht nur das Ergebnis hinschreiben, dass er zumindest das Gefühl hat, wer daran interessiert ist, die Details nachzuvollziehen, der kann das problemlos tun. Was uns eigentlich interessiert, ist aber nicht der klassische Pfad, sondern der klassische Pfad eingesetzt in die Wirkung. Also das heißt, um jetzt weiterzumachen oder um diesen Vorfaktor zu bestimmen, müssen wir jetzt dieses x klassisch in die Wirkung einsetzen. Und da muss ich sagen, also ich habe lang probiert, das analytisch einfach mit Additionstheoremen zu machen, aber also ich bin nach einer Stunde etwa da gescheitert und dann war es mir zu dumm und ich habe einfach Maple verwendet. Deswegen verzichte ich darauf, das explizit zu zeigen. Ich nehme an, es geht auch einfach, wenn man da ein mehr Fingerspitzengefühl vielleicht hat wie ich. Also probiert es aus oder wenn ihr es explizit sehen wollt, nehmt auch ein Computeralgebra-Programm. Das Ergebnis ist nicht sehr lang. Aber wenn man das einsetzt, dieses Ding, und quadriert und ableitet und nochmal quadriert, dann ist es eben sehr, sehr lang. Also zusammengefasst kommt raus dieses Ergebnis m Omega durch 2 Sinus Omega T2 minus T1 und dann x1 Quadrat plus x2 Quadrat Cosinus Omega T2 minus T1 minus 2 x1 x2. Also produziert damit. Naja, und also damit haben wir zumindest die eine Hälfte, nämlich den Vorfaktor von unserer Übergangsamplitude, die wir berechnen wollen, geschafft. Das heißt, was wir jetzt noch tun müssen, ist dieses verbleibende Pfadintegral lösen, das halt im Vergleich zum ursprünglichen Pfadintegral einfache Randbedingungen hat. Also, das wollen wir jetzt tun. Und lasst mich das folgendermaßen noch bezeichnen. Also das hängt jetzt nur noch von T1 und T2 ab. Und dieses Pfadintegral will ich groß F nennen. Und man folgendes häufiger brauchen. Und also die Abhängigkeit nur von T1 und T2, wie schon jetzt öfter gesagt hat, weil die Randbedingungen von y einfach sind, nämlich das verschwindet bei T1 und T2. Gut, das Erste, was ich mache, ist einmal die Wirkung partiell zu integrieren. Also S von Y werden schon dastehen, das Integral über t m halbe y Punkt Quadrat minus m Omega Quadrat halbe y Quadrat von t1 bis t2. Naja, und also hier nehme ich jetzt eine dieser Ableitungen und integriere es partiell. Und was man dann findet, also m halbe kann man rausziehen, Integral t1 bis t2 dt y minus d nach dt Quadrat minus Omega Quadrat mal y. Also die Oberflächentherme bei der partiellen Integration, die verschwinden deswegen, weil y einfache Randbedingungen hat. Also y von t1 und t2 ist 0. Deswegen, wenn er das sauber ausführt, geht es weg. Naja, und eine dieser Ableitungen wirkt halt das andere y. Deswegen habt ihr jetzt das doppelte d nach dt drin. Und also gemacht habe ich das deswegen oder auf diese Form gebracht, weil jetzt haben wir fast so etwas Ähnliches wie ein Gauss-Integral dastehen. Also wir integrieren über y und haben e hoch und jetzt was Quadratisches in y im Exponenten. Also schreibe ich vielleicht mal als Kommentar auf, f von t1 und t2 ist Gauss-Integral. Das einzige Problem, was wir halt haben, das hier ist leider keine Zahl. Also wenn das jetzt irgendwie nur ein Faktor wäre da innen drin, dann wäre es einfach. Das ist halt blöderweise ein Operator, der irgendwas anstellt mit diesem y. Und das bereitet uns noch gewisse Schwierigkeiten. Also Problem, das Operator minus d Quadrat nach dt Quadrat minus Omega Quadrat. Gut, und die Idee, wie man diesen Operator da entfernt, das ist ähnlich wie er in der Quantenmechanik vorgeht. Nämlich, wann immer ihr Operatoren in der Quantenmechanik habt und wegbringen wollt, dann fügt ihr Eigenzustände zum Operator ein oder in der Wellenfunktionssprache Eigenfunktionen. Und genau das werden wir jetzt auch hier tun. Also entferne Operator durch Entwicklung von y nach Eigenfunktionen. Naja, und zu dem Zweck müssen wir uns halt diese Eigenfunktionen besorgen. Und zwar, wenn wir dieses y entwickeln wollen, können wir gleich wieder dran denken, dass das y spezielle Randbedingungen hat. Also brauchen wir halt auch Eigenfunktionen, die ebenfalls diese Randbedingungen erfüllen. Also gesucht sind Eigenfunktionen von minus d Quadrat nach dt Quadrat minus Omega Quadrat, die Randbedingungen y von t1 gleich y von t2 gleich 0 erfüllen. Gut, ich meine, dieser Operator, da Eigenfunktionen zu finden, das ist, glaube ich, nicht übermäßig schwierig. Im Prinzip habt ihr diesen Operator mit einer kleinen Umbenennung von Variablen bereits in der Quantenmechanik immer wieder verwendet und gelöst, nämlich bei welchem Problem? Also wenn anstelle von einem dt ein dx steht. Also die doppelte Ableitung nach x in der Quantenmechanik ist der Impuls zum Quadrat. Und wenn der Impuls zum Quadrat eine Konstante ist, was habt ihr dann für ein Problem. Das freie Teilchen. Und wenn das freie Teilchen noch gewisse Randbedingungen hat, nämlich, also in der Quantenmechanik habt ihr nicht Y, sondern habt ihr Psi als Funktion und dieses Psi an zwei Rändern verschwindet, dann ist es was für ein Problem. Der Potentialtopf, genau. Also das heißt, diese Eigenfunktionen, die können wir im Prinzip direkt anschreiben. Die habt ihr schon des Öfteren diskutiert. Und wenn euch erinnert, im Potentialtopf, da habt ihr halt Sinusschwingungen oder Cosinusschwingungen, je nachdem, wo ihr die Nullachse wählt, gerade mit halt gewissen Frequenzen, dass an den Rändern die Funktion verschwindet. Naja, und das kann man hier 1:1 verwenden oder reproduzieren. Also minus d Quadrat nach dt Quadrat minus Omega Quadrat. Und ich führe jetzt einen Index J ein, weil wir halt viele dieser Eigenfunktionen haben. Das ist gleich Lambda J mal Yj. Also das ist sozusagen die Gleichung, die zu lösen ist und die, wie schon gesagt, von der Form identisch zur Schrödinger-Gleichung ist für einen unendlichen Potentialtopf. Und was halt rauskommt für Yj ist gleich also ein Sinus. Und man, da muss man halt ein bisschen rumbasteln oder aufpassen, dass man gerade die Randbedingungen erwischt. Also ich schreibe es einfach mal hin und wir überzeugen uns, dass es funktioniert. Also Sinus von t minus t1 multipliziert mit jpi t2 minus t1. Also wenn er das einsetzt und doppelt ableitet, dann kommt halt gerade der Sinus wieder raus. Also das heißt, da habt ihr eine Chance, dass die Eigenwertgleichung erfüllt ist. Und also ihr hättet auch Cosinus nehmen können, aber der Grund, warum man halt den Sinus jetzt nehmt, ist im Prinzip so, wie ich das Argument gewählt habe. Denn wenn t gleich t1 ist, also wenn ich den einen Randwert anschaue, dann ist das Argument vom Sinus offenbar 0 und damit auch die Funktion selber 0. Also das heißt, dieser Teil der Randbedingung ist auf jeden Fall erfüllt. Naja, und für die andere, da dient im Prinzip dieses längliche Gebilde, was da zu finden ist. Also wenn man t gleich t2 einsetzt, dann hebt sich das ja mit dem Nenner gerade weg. Und ihr habt Sinus von j mal pi. Und das bedeutet halt, dass ihr gerade eine, zwei, drei und so weiter Schwingungen habt, die halt am anderen Ende bei t2 ebenfalls 0 sind. Gut, ich habe hier noch Platz gelassen für eine Sache, die wir später brauchen. Also ich möchte das Ganze normieren mit Wurzel 2 durch t2 minus t1. Das mache ich deswegen, dass die Funktionen nicht nur senkrecht aufeinander stehen, sondern auch normiert sind. Also ich nehme an, ihr habt mit orthonormalen Funktionensystemen auch in der Quantenmechanik häufig rumhantiert. Und gerade wenn man eine Funktion entwickelt, ist das halt sehr, sehr praktisch, wenn zwei Funktionen wirklich orthonormal sind, in dem Sinn, dass das Skalarprodukt verschiedener Funktionen 0 ist und der Funktion mit sich selber gerade 1. Also um diesen Vorfaktor rauszubringen, müsst ihr halt, ich schreibe es dann nachher, wenn wir es brauchen, nochmal an, aber in gewisser Weise das Integral über y Quadrat bilden und das soll halt gerade 1 sein. Also daher kommt diese Wurzel. Gut, also das sind Eigenfunktionen und was wir auch noch brauchen, das sind die Eigenwerte. Aber die können wir uns dadurch besorgen, dass wir jetzt halt schlicht und ergreifend das y einsetzen. Naja, und was dann rauskommt, ein bisschen, tut mir leid, das gerade verschwindet, ich fahre es dann nochmal hoch. Mit Eigenwerten Lambda J gleich J Quadrat Pi Quadrat durch T2 minus T1 Quadrat minus Omega Quadrat. Also das ist das Lambda, das rauskommt, wenn er Y hier in dieses Ding halt einsetzt, das Omega-Quadrat, das ist klar, dass das stehen bleibt. Und bei der doppelten Ableitung, die wollen wir ja gerade wegbringen, wenn er das halt doppelt ableitet, kriegt er auf jeden Fall mal dieses J-Quadrat, das ist das Entscheidendste in diesem ersten Term. Und halt, was da sonst noch so drin steht, also das Pi-Quadrat und das T2 minus T1. Gut, also nachdem wir das jetzt geschafft haben, können wir jetzt beginnen. Entwickle also Y nach diesen Y-Js und ja, das schreiben wir einfach mal formal hin. J gleich 1 bis unendlich, also eine Summe über alle unsere Eigenfunktionen. Und aj, das sind unbekannte Koeffizienten, die hängen halt vom konkreten y ab, mal yj. Also vielleicht sollten wir hier noch ein t oder so machen, um expliziter zu sehen, was eine Funktion ist, im Gegensatz zu aj, was nur eine Zahl oder ein Entwicklungskoeffizient ist. Gut, also damit sind im Prinzip unsere Vorbereitungen abgeschlossen. Jetzt können wir wieder zu unserer Wirkung zurückkehren, die wir eigentlich vereinfachen wollen. Also, ich nehme jetzt dieses Y, was wir jetzt entwickelt haben, und setze es da drüben ein. Und also m halbe bleibt. Ich habe das y zweimal und das y hat jeweils eine Summe, also kriege ich hier auch zwei Summen rein. Summe j gleich 1 bis unendlich und Summe, jetzt nehmen wir einen anderen Index, k gleich 1 bis unendlich. Dann jeweils die Entwicklungskoeffizienten aj und ak. Und ja, dann haben wir dieses Integral von da drüben, dt, t1 bis t2. Und jetzt haben wir yj minus d Quadrat nach dt Quadrat minus Omega Quadrat yk. Gut, und jetzt kommt einer der entscheidenden Momente. Also jetzt wird erst sichtbar, warum das eben so viel bringt, diese Eigenfunktionen. Also hier wird gerade der Operator auf yk losgelassen und naja, das war gerade halt unsere Bestimmungsgleichung für die Eigenfunktionen, die wir verwendet haben. Also das heißt, für diesen rechten Anteil kann man jetzt einsetzen lambda k, yk und ich meine, das war gerade das Problem, was wir lösen wollten. Hier stand ein Operator, jetzt haben wir den Operator ersetzt durch einen Eigenwert, durch eine Zahl. Und diese Zahl, die kennen wir auch, wie ihr da oben seht. Wobei, also jetzt können wir gleich noch einen Schritt weitermachen, nämlich, und das ist das, was ich vorhin mit der Orthogonalität oder Orthonormalität, sollte man besser sagen, gemeint habe, also wenn Funktionen orthonormal sind, gilt halt Integral dt yj yk von t1 bis t2 ist gleich Delta jk. Und also, um es nochmal zu erwähnen, dafür dient dieser Vorfaktor, den ich hier eingeführt habe, dass diese Beziehung wirklich gilt. Naja, und diese Beziehung kann man jetzt halt hier verwenden. Also da oben steht nichts anderes wie dieses Integral über yj mal yk. Das lambda k ist nicht abhängig von t, also das kann ich vorziehen. Und damit kann ich direkt diese Orthonormalitätsrelation anwenden und kriege halt ein delta jk rein. Und dieses delta jk, was ich da oben reinkriege, führt halt dazu, dass eine dieser Summen zusammenbricht und weggeht. Also, das heißt, wir haben ein relativ einfaches Endergebnis. Wir haben m halbe Summe j gleich 1 bis unendlich aj zum Quadrat lambda j. Also das ist unser kompaktes Ergebnis für die Wirkung. Gut, also schauen wir nochmal von oben auf unser Problem drauf. Ziel ist es, dieses Pfadintegral auszurechnen. Und was wir also geschafft haben, ist, dass jetzt halt diese Wirkung S von Y, die haben wir jetzt von ja, was vermeintlich Quadratischen, was halt blöderweise noch den Operator enthielt, in was wirklich Quadratisches umgeschrieben, nämlich diese Koeffizienten aj. Also das heißt, wenn wir es irgendwie schaffen, anstelle über die y-Funktionen zu integrieren, über die Entwicklungskoeffizienten aj zu integrieren, dann haben wir ganz triviale Gauss-Integrale, die wir auswerten können. Und das ist das Ziel. Was halt noch zu tun ist jetzt und was auch wieder ein bisschen schwierig ist, ist dieses Pfadintegral dy umzuschreiben in ein Integral über diese unendlich vielen Entwicklungskoeffizienten. Und diese Variablentransformation, die wollen wir uns jetzt also im Folgenden anschauen. Trafo der Integrationsvariablen. Und naja, im Prinzip ist auch wieder alles Sachen, die ihr kennt. Ihr müsst halt nur diesen Abstraktionsschritt gehen können von einer endlichen Menge von Variablen auf unendlich viele. Also dieses dy, was halt ein Produkt ist, in j gleich 1 bis n minus 1 dyj. Also das könnt ihr schreiben als ein Produkt von j gleich 1 bis unendlich dAj, eure neuen Integrationsvariablen. Aber dieses Mal müssen wir halt vorsichtig sein, weil so eine Jacobi-Determinante reinkommen kann und auch reinkommen wird. Und naja, in mehr Dimensionen ist das immer ein Betrag von der Determinante. Und diese Determinante ist, wenn ihr so wollt, eine unendlich dimensionale Matrix, weil ihr unendlich viele Ys habt und am Ende unendlich viele A's. Und also was man häufig als Notation verwendet, ist, also wenn ihr euch erinnert, bei der Jacobi-Determinante müsst ihr jedes Y nach jedem A ableiten. Und also da schreibt man, oder ich schreibe in der Regel halt eine Liste von Dingen hier und eine Liste von Dingen hier, die man miteinander in Form von der Ableitung kombiniert. Und hier haben wir halt also Y. Ja, wird es ein bisschen expliziter sogar noch machen. Anstelle von y1 will ich schreiben y von t plus epsilon. Also guckt auf eure Aufzeichnungen vom letzten Mal. Das war sozusagen der erste y-Wert. Dann der nächste y-Wert war t plus 2 epsilon und so weiter. Und naja, da unten haben wir a1, a2 und so weiter. Gut, und im Prinzip müsste man all diese Ableitungen bilden und dann eine riesige Determinante ausrechnen, aber das ist natürlich sehr schwierig. Also deswegen müssen wir uns hier mit ein paar Tricks behelfen. Und Ja, also der erste Trick ist, dass wir das erstmal definieren als ein unbekanntes Groß J. Wobei für dieses J will ich eine Eigenschaft hier feststellen, weil die brauchen wir später, um das J auszurechnen. Das J ist Omega-unabhängig. Das sieht momentan ein bisschen bezugslos aus, diese Aussage, aber sie ist wirklich wichtig nachher. Der Grund, warum das J Omega-unabhängig ist, das sieht man, indem man auf diese Ys guckt. Also die Ys, die wir uns hergeleitet haben, die sieht er hier. Und in diesen Ys, da kommt kein Omega vor. Und naja, wenn er jetzt halt diese Ys irgendwie dann noch, wo haben wir es, in die Entwicklung einsetzt, von der Funktion y von t, werden sie nur mit einem a multipliziert und das a, das ist natürlich auch, hat nichts mit Omega zu tun. Und damit sind diese Dinge da oben Omega unabhängig und wenn er es nach a ableitet, kriegt er natürlich auch keine Omega-Abhängigkeit rein. Also die Erkenntnis oder die Schlussfolgerung ist halt, dass dieses Objekt nie ein Omega enthält und damit das J auch Omega-unabhängig ist. Also wäre alles im Gedächtnis in wenigen Minuten, wenn wir diese Aussage brauchen. Gut, also langsam sind wir in der Position, alles zusammensammeln zu können. Also wir kehren wieder zu unserem Pfadintegral zurück, das wir als f definiert haben. Da oben in der zweiten Zeile und ja, anstelle von dy können wir jetzt schreiben j-Integral Produkt j gleich 1 bis unendlich dAj, also dieses Zeug hier, und anstelle von e hoch i mal s können wir jetzt diesen kompakten Ausdruck für S einsetzen, der von den A's abhängt. Also M halbe Summe. Ja, wenn man es sorgfältig nimmt, nehmen einen anderen Index. K gleich 1 bis unendlich AK Quadrat Lambda K. Gut, und durch gewisse Umformungen, nämlich dass man jetzt halt diese vielen Integrale und diese eine E-Funktion, die man Produkt vieler E-Funktionen an dieser Summe aufspalten können, ein bisschen auseinanderziehen und umschichten, kommen wir auf folgenden Ausdruck, der dann wirklich leicht zu berechnen ist. Also Produkt j gleich 1 bis unendlich. Und jetzt haben wir also in dieser Klammer ein eindimensionales ordinäres Integral über aj stehen und dann e hoch i mal m halbe aj Quadrat lambda j. Naja, und dieses Integral hier, das hat man das letzte Mal bereits bei der Herleitung vom Pfadintegral und das ist halt das Standard-Gauss-Integral, was ihr auch immer in der Quantenmechanik habt. Und wo wir direkt das Ergebnis angeben können, bis auf, und das war das letzte Mal schon so ein bisschen ein kritischer Punkt, wo ich angedeutet habe, dass eigentlich das nicht für ein Minus, nicht für ein i definiert ist oder ausrechenbar ist, sondern für ein Minus. Oder besser gesagt, wenn da, vielleicht schreibe ich es nochmal auf einmal, also die Formel lautet, Integral minus bis plus unendlich dx e hoch minus ax Quadrat ist Wurzel pi durch a, falls der Realteil von a größer 0 ist. Aber das habt ihr halt hier nicht gegeben. Also ihr habt eine rein komplexe Zahl, also einen Realteil von 0 sozusagen. Wie wir damit hantieren, das werden wir entweder Ende dieser Stunde oder die nächste Stunde ein bisschen sorgfältiger tun. Im Prinzip, was euch halt denken müsst, dass das ja gerade der Grenzwert ist, wo er euren Realteil von einer positiven Zahl gegen 0 schickt und dieses Ergebnis dann da verwendet. Aber also wir werden uns da auf jeden Fall noch näher mit beschäftigen, mit dieser Subtilität. Also für den Moment ignoriert mal diese Einschränkung und verwendet mal diese Formel blind. Und naja, was dann rauskommt am Ende ist folgendes: J mal Produkt J gleich 1 bis unendlich und jetzt Wurzel 2Pi durch I M Lambda J. Gut, was noch übrig ist, und das ist jetzt, glaube ich, das letzte Unbekannte in unserer Gleichung, ist diese J, also diese Jacobi-Determinante, an der wir da oben gescheitert sind. Und naja, durch einen gewissen Trick können wir uns die auch noch besorgen. Also bestimme J, umgekehrt bestimme F von T1, T2, also unser Pfadintegral, ohne J irgendwie explizit auszurechnen. Und naja, das können wir tun, indem wir zwei Dinge irgendwie feststellen. Also im Fall Omega gleich 0 ist die Übergangsamplitude des harmonischen Oszillators äquivalent zum freien Teilchen. Und fürs freie Teilchen, wenn ihr euch erinnert, haben wir es in der letzten Stunde ausgerechnet. Und da müsst ihr da jetzt in euer Mitschrieb ein bisschen zurückblättern. Also wenn ihr dieses Ergebnis fürs freie Teilchen irgendwie verwendet, also Omega gleich 0 einsetzt, dann findet er gerade diesen Ausdruck hier. Und das Zweite, was ihr tun könnt, ein gewisses Verhältnis sich anzugucken. Und zwar das Verhältnis von unserem Pfadintegral mit beliebigen Omega dividiert durch das Pfadintegral bei Omega gleich 0. Da kennen wir ja bereits das Resultat. Naja, und dieses Verhältnis, wenn wir jetzt da drauf schauen, da brauchen wir gerade jetzt diese Eigenschaft, dass J Omega unabhängig ist. Also wir wollen das hier da für beliebiges Omega dividieren durch das Gleiche bei Omega gleich 0. Aber wenn J als Vorfaktor nicht von Omega abhängt, dann fliegt der gerade raus. Was auch rausfällt, ist ja 2pi im. Also das Einzige, was eigentlich übrig bleibt, ist diese Wurzel vom Eigenwert. Denn der Eigenwert ist, steht es noch irgendwo da oben, ja, oberste Zeile, der hängt von Omega ab. Also das heißt, wenn er das hier nimmt und da einsetzt, dann bleibt Folgendes übrig. Also Produkt J gleich 1 bis unendlich. J Quadrat Pi Quadrat durch T2 minus T1 zum Quadrat minus Omega Quadrat. Also das ist die oberste Zeile der oberen Tafel, dividiert durch denselben Ausdruck, aber Omega gleich 0 gesetzt. J Quadrat Pi Quadrat T2 minus T1 Quadrat hoch minus 1/2. Gut, das könnt ihr ein bisschen umschiften. Also da passiert jetzt nichts Tiefsinniges. J gleich 1 bis unendlich 1 minus Omega Quadrat T2 minus T1 Quadrat J Quadrat Pi Quadrat. Also es wird halt irgendwie entsprechend erweitert und zusammengefasst. Und das hier, also dieses unendliche Produkt, das findet ihr wieder in Standardformelsammlungen. Also wenn man da ein bisschen sich in der Mathematik beschäftigt hat, fällt einem das sofort ins Auge. Und das hat halt eine geschlossene Lösung, diese unendliche Produktformel da. Ich bin noch minus ein halb vergessen. Das ist im Prinzip nichts anderes als Sinus x durch x, wobei x halt dieses Argument da hinten ist. Also kommt raus Sinus Omega T2 minus T1 durch Omega T2 minus T1 hoch minus ein halb. Gut, und damit haben wir jetzt das F hier bestimmt. Denn das F hier ist jetzt ein geschlossener Ausdruck, dividiert durch F von Omega gleich 0. Und F von Omega gleich 0 haben wir uns halt über den Trick besorgt, dass Omega gleich 0 gerade das einfache freie Teilchen ist. Und mit anderen Worten haben wir jetzt für unser Pfadintegral irgendwo da oben sind wir gestartet, also diese Funktion F, eine geschlossene Lösung, ohne dass wir uns jemals dieses J, was halt sehr schwierig gewesen wäre, eigentlich ausgerechnet haben. Also die Frage ist, warum ist das hier zulässig? Warum muss ich das J nicht da innen reinschreiben? Also ich darf es dann vorbeiziehen, wenn ich argumentieren kann, dass J nicht von A abhängt. Jetzt habe ich leider gerade die Gleichung weggewischt, wo man sieht, dieses Y selber, das ist linear in A. Und wenn ich es nach A ableite, muss das A fort sein. Und also können wir sogar ergänzen, diese Liste, also J ist Omega unabhängig und auch AJ unabhängig. Also im Prinzip, das ist eine ähnliche Argumentation, wie wir es irgendwie ein bisschen vorher hatten, wo wir einmal einen sehr einfachen Jacobi hatten. Nur, dass halt eine gewisse andere Abhängigkeit noch verbleibt hier, aber zumindest keine A-Abhängigkeit. Gut, also lass mich nochmal auf das letzte da, diese beiden Punkte Bezug nehmen. Die Schlussfolgerung von beiden ist halt, dass F von T1, T2 gerade F von Omega gleich 0 und T1, T2 ist mal dieses Sinus Omega T2 minus T1 dividiert durch Omega T2 minus T1 hoch minus ein halb. Und naja, wenn ich jetzt das einsetze, dann komme ich wieder auf ein relativ kompaktes Resultat, nämlich m Omega durch 2 Pi I Sinus Omega T2 minus T1. Gut, und man jetzt nach über einer Stunde, also ich hoffe, ihr seid noch halbwegs dabei geblieben, ist endlich der Zeitpunkt gekommen, wo man all das zusammensammeln kann, was wir uns jetzt da halt mühsam erarbeitet haben. Also das Endergebnis für die Übergangsamplitude des harmonischen Oszillators nach Auswertung halt dieses Pfadintegrals ist das folgende. Also x2, t2, x1, t1. Erinnert euch, das hat man in zwei Dinge aufgesplittet. I hoch i mal s von der klassischen Lösung, das hat man vor einer halben Stunde uns bereits berechnet, mal das y-Pfadintegral und das haben wir gerade als f von t1 und t2 bezeichnet. Und wenn man jetzt die beiden Ergebnisse, also das hier und auch was nicht mehr an der Tafel steht, das ja zusammen multiplizieren, dann haben wir folgendes: m Omega dividiert durch 2 Pi Sinus Omega T2 minus T1. Mal, und das war jetzt der andere Teil von vorhin, x1 Quadrat plus x2 Quadrat Cosinus Omega T2 minus T1 minus 2 x1 x2. Also das ist sozusagen der Lohn unserer Mühen. Ich meine, jetzt könnt ihr vielleicht den Einwand bringen oder geht euch eventuell durch den Kopf, naja, wenn ich für ein triviales System wie einen harmonischen Oszillator, den ich vielleicht innerhalb von 5 oder 10 Minuten mit dem kanonischen Formalismus lösen kann, eine Stunde mit diesem Pfadintegral brauche, dann ist es ja wahrscheinlich absolut aussichtslos für kompliziertere Theorien. Aber wie in der Motivation schon gesagt, das ist nicht ganz richtig, denn mein, was man tun kann, und das hat er glaube ich auch beim Herrn Philipsen schon gemacht im letzten Semester, man kann immer eine Störungsreihe hinschreiben, dass man eine komplizierte Theorie in einen quadratischen Anteil und einen wechselwirkenden Anteil zersplittet. Und für alle quadratischen Dinge, sei es jetzt Quantenmechanik oder auch Quantenfeldtheorie, könnt ihr dieses Objekt und ähnliche, die man im Folgenden der Vorlesung noch kennenlernen werden, exakt ausrechnen. Und dann bieten diese Pfadintegrale sehr mächtige Entwicklungsverfahren, um diese Störungsreihen schneller hinschreiben zu können und effizienter hinschreiben zu können. Also das, was er als Feynman-Bilder kennt, samt Vorfaktoren etc. Also da eignen sich die Pfadintegrale sehr gut dazu. Also deswegen, man muss vielleicht am Anfang einen ungewohnten Formalismus lernen und auch mal diese Herleitung länglich tun. Ich meine, wenn ihr die einmal wirklich verdaut habt, dann braucht ihr natürlich keine Stunde mehr, sondern könnt es sehr viel kompakter machen. Aber am Ende gewinnt man. Und auch dieses Beispiel wollt ihr einmal tun, jetzt nicht, weil wir unbedingt aus dem harmonischen Oszillator besonders viel rausholen wollen, sondern dass ihr einmal gesehen habt, wie man so ein Pfadintegral von Anfang bis Ende wirklich ausrechnet. Also, dass das tatsächlich möglich ist, so ein unendlich dimensionales Integral zu lösen. Und was ihr halt auch gesehen habt, im Laufe der Herleitung sind einige Techniken, die immer wieder auftreten. Also das ist einmal Funktionaldifferenziation, gekoppelt immer mit dieser geschickten partiellen Integration. Dann solche Jacobi-Determinanten in unendlich vielen Variablen, weil das häufig zu tun haben, die, was nimmer dasteht, die Entwicklung nach Eigenfunktionen, um Operatoren loszuwerden. Also das sind so gewisse Techniken, da eignet sich halt dieses Beispiel gut, um die einzuführen. Also deswegen habe ich das in diese Ausführlichkeit jetzt einmal getan.
Steht
Ich bin ein bisschen verwirrt, ist mir nicht ganz klar, worauf die Frage jetzt abzielt. Dieser Vor-
also müsste da nicht unten Spezialfunktion stehen? Also die Wirkung, die ist klassisch.
Sag nochmal irgendwie in Formen, was du gerne hinschreiben möchtest, dass es korrekt ist.
Ja, genau. Also nach der Wurzel, der Ausdruck, eben das in der Spezialfunktion.
Dieses möchtest du nach oben ziehen? Das hier? Ach, habe ich da ein Ex vergessen, das kann gut sein.
Und das hat auch noch
die Ah ja, sorry, du hast völlig recht. Ich habe beim Abschreiben eine meiner Zeilen, beim Zeilenumbruch, offenbar vergessen. Also sorry, dieses essentielle Ergebnis ist kompletter Unsinn momentan, was an der Tafel steht. Ich werde es nochmal korrigieren. Also, ja, genau. Also das hier, das Exp, das war das, was wir für diesen Vorfaktor damals hergeleitet haben. Also es war lediglich ein Fehler im Abschreiben jetzt. E hoch I M Omega dividiert durch 2 Sinus Omega T2 minus T1. Und jetzt kommt das, was ich schon hingeschrieben hatte, nämlich x1 Quadrat plus x2 Quadrat. Mal Cosinus Omega T2 minus T1 minus 2 x1 x2. Jetzt seid ihr mit einverstanden. Okay, ja, vielen Dank. Also das ist, war sehr hilfreich. Wenn das Endergebnis ein Unsinn ist, dann ist es vielleicht nicht so günstig. Gut. Habt ihr weitere irgendwie Fragen oder Probleme noch zu diesen Techniken, die wir gesehen haben? Also das ist jetzt wieder ein Abschnitt und das Folgende, was kommt, geht in eine bisschen andere Richtung. Das wäre ein guter Punkt, jetzt Zwischenfragen zu stellen, wenn da irgendwas zu schnell ging. Oder vielleicht gleich nochmal die Aufforderung. Also ich meine, wir sind eine relativ kleine Gruppe. Also diese Vorlesung, mir geht es nicht darum, möglichst viel oder irgendwas da zu erzählen, sondern ihr sollt was davon haben. Also ihr müsst mir sagen oder irgendwie Informationen geben, ob das zu schnell ist oder zu langsam, ob ich euch langweile, ob ihr nicht mehr mitkommt oder so. Also ich meine, das Wichtige ist, dass ihr am Ende des Semesters rausgeht und was kapiert habt. Also war diese Geschwindigkeit angemessen oder war es zu schnell oder war es öde, weil ich zu viel Zwischenschritte gemacht habe? Also rührt euch. Ich versuche auf Wünsche oder Kritik da gern einzugehen. Nur ihr müsst mir irgendwie sagen, was halt schwierig und was leicht ist. Also es geht jetzt, wenn ich es richtig verstehe, nicht um die mathematische Formel, sondern es geht einfach um die physikalische Bedeutung dieses Objekts.
Der harmonische Oszillator ist doch ein physikalisches Objekt.
Genau.
Und da ist das selbst und irgendwie ist es so ein kleines Pünktchen, das an der Feder hängt oder sowas.
Ja.
Und was bedeutet jetzt diese Übergangswahrscheinlichkeit? Heißt das die Wahrscheinlichkeit, dass wenn so ein Oszillator schwingt, dass das dann mit welcher Wahrscheinlichkeit er eine andere Amplitude hat oder irgendwas physikalisches. Dieser Aufbruch der Sache ist ja irgendwie nicht sehr.
Also, man macht mal ein bisschen Gedankenexperiment. Wie das der Experimentator realisiert, das kann ich nicht beantworten. Aber also im Prinzip, wie Sie sagen, man hat halt irgendwo hier einen festen Punkt und hier hängt eine Masse dran und diese Feder oder was hat eine gewisse Stärke, die durch Omega charakterisiert wird. Naja, und was man jetzt halt irgendwie experimentell tun müsste, ist, dass ich diesen Massenpunkt, also das soll unsere X-Achse oder was sein, den muss ich jetzt zum Zeitpunkt T1 bei X1 festhalten. Also irgendwie, was weiß ich, nehme eine Zange oder was und halten ihn fest, ganz naiv. Und man dann bei T1 lassen wir ihn los. Und ich meine, jetzt wird dieser schwarze Eigenzustand, den wir produziert haben in der Quantenmechanik, langsam zerfließen. Also das kennt ihr aus der Quantenmechanik, Wellenpakete verbreitern sich. Es wird halt eine gewisse Unschärfe erzeugt. Und irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt gehen wir halt mit einer Sonde hin und gucken, wo ist eigentlich unser Teilchen. Also bei T2 Messung von Ort X und das Ergebnis, das soll X2 sein. Und naja, was wir theoretisch berechnet haben, ist halt die Wahrscheinlichkeit, X2 zu messen. Und zwar, also damit dieses Ding korrekt ist, diese Aussage, dass man diese Amplitude X2, T2, X1, T1, die müssen wir quadrieren. Also das ist sozusagen das, was dieses Objekt da wirklich physikalisch für eine Relevanz hat. Wobei, also ich habe es am Anfang der Stunde erwähnt, es ist nicht wirklich dieses Objekt, wo wir dann am Ende die Physik rausziehen. Dieses Objekt, und das werden wir wahrscheinlich in der nächsten Woche tun, das kann ich wiederum relativ einfach umschreiben in irgendwas, was ja mir erlaubt, einfache Physikinformationen oder interessantere Physikinformationen rauszuziehen, nämlich sogenannte Grundzustandserwartungswerte. Also das habt ihr beim Herrn Philips im letzten Semester auch schon getan. Diese Grundzustandserwartungswerte, die kann man zum Beispiel mit einer Formel, die nennt sich LSZ-Formel, in eine Streumatrix zerlegen. Das ist in gewisser Weise die Wahrscheinlichkeit, wenn er gewisse Teilchen kollidiert, dass gewisse andere Teilchen entstehen mit gewissen Geschwindigkeiten. Also das ist eigentlich das, was einen mehr physikalisch interessiert. Oder was er auch tun könnte, das werde ich in der nächsten Stunde wahrscheinlich zeigen, aus diesem Objekt durch relativ schnelle Umformungen könnt ihr auch Energieeigenwerte rausholen oder Abstände von Energieeigenwerten. Also auch wenn das zwar eine physikalische Interpretation haben, wie jetzt gerade gefragt wurde, ist es eigentlich nicht die Aussage, hinter der wir wirklich her sind. Das ist jetzt eher so ein Abfallprodukt. Wenn man will, kann man halt diese Wahrscheinlichkeit über dieses Pfadintegral berechnen oder über das Ergebnis, was wir jetzt aus dem Pfadintegral raus haben.
Einen hübschen Plot für die Wahrscheinlichkeit hast du jetzt aber nicht produziert. Dann könnte man sich das Ergebnis vielleicht vorstellen.
Nee, das können wir mal tun. Aber in meinem gewisser Weise, vielleicht können wir skizzieren, mein E hoch I, das ist vom Betrag her immer 1, also das wird uns rausfallen. Das heißt, was wir haben, wobei ich bin ein bisschen verwirrt jetzt dann, also ich hätte jetzt gesagt, das ist gerade dieses Ding zum Quadrat, aber dann würde ja x1 und x2 rausfallen. Okay, ist eine gute Frage. Ich glaube, also es scheitert momentan bei mir nicht am Eintippen in Mathematiker, sondern irgendwie bin ich jetzt selber verwirrt. Und also ich meine, was ich jetzt halt vermuten würde oder so, ist, dass in diesem Ergebnis sicherlich irgendwie die Differenz von x2 und x1 eingehen muss. Ich meine, je näher x2 an x1 ist, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit sein, zumindest wenn wir kurze Zeiten betrachten. Und wenn ich mir jetzt diesen Ausdruck da angucke, wie schon gesagt, wenn ich das quadriere, wie ich es jetzt hier skizziert habe, aber das nicht überall. Doch, das ist schon ein Vorfaktor. Also das I mal dieses Ding mal der Rest. Also das ist nur eine Phase. Und ich meine, das Vordere, das enthält Kx1 und Kx2. Also die Frage ist sehr gut, aber ich muss, glaube ich, die Antwort aufs nächste Mal verschieben. Ich werde mal Gedanken darüber machen und dann besprechen wir das nochmal. Gut, ja, also eine Minute haben wir noch, glaube ich, was Neues anzufangen. Lohnt nicht. Gibt es noch irgendwie Kommentare oder sieht vielleicht jemand die Lösung von der Frage, die der Kollege gerade aufgeworfen hat? Dann würde ich sagen, nachdem es keine Hausaufgabe gibt diese Woche, ist das die Hausaufgabe für alle bis zur nächsten Woche. Und dann werden wir hoffentlich die Antwort zu dieser Frage ergründet haben. Gut, dann sehen wir uns Mittwoch wieder. Ich weiß nicht, es waren einige neue da. Lag das daran, dass ihr das letzte Mal das nicht gefunden habt oder war da was anders? Also Mittwoch sind wir einen Stock tiefer am anderen Ende des Gebäudes, untypisch für die Theorie. Also für die, die vielleicht nächste Woche kommen, aber letzte Woche nicht da waren, nochmals Hinweis. Gut, dann schönes Wochenende.